Hallo und guten Abend, hier ist Tonspurwissen, der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post und ich bin Ursula Weidenfeld. Ich freue mich, dass Sie und ihr auch wieder dabei seid.
Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Einen essen ihn ja noch. Hier im Norden ist der Frühling weit und im Winter isst man ja gerne Kohl. Die anderen hassen ihn, weil sie ihn nicht vertragen. Und im Rheinland denken manche jetzt schon darüber nach, demnächst ein paar Exemplare im Garten oder auf dem Balkon zu ziehen. Die Rede ist von Brokkoli, Radieschen, Kohlrabi, Weiß, Rot und Grünkohl. Das ist alles Kohl. Und im Großen und Ganzen alles ziemlich gesund. Was aber wie gesund ist und warum man im Zweifel am besten Kohlrabi pflanzt und isst, weiß Wanda Putschikova, die am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren forscht. Hallo Frau Putschikova.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Putschikova, Sie forschen zum Thema Kohl. Alle essen Kohl, alle sollen Kohl essen. Was ist Kohl?
Also wenn ich von Kohl spreche, meine ich damit die Pflanzenart Brassica oleracea, auf Deutsch Gemüsekohl. Und zu dieser Pflanzenart zählt das ganze Gemüse wie Rotkohl, Weißkohl, Wirsing, aber auch Grünkohl, Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl oder Rosenkohl. Also alle diese Gemüsesorten zählen zum Kohl. Und diese Gemüsesorten stammen von einer Wildpflanze, die hieß Wildkohl. Und durch die Züchtung sind diese verschiedenen, diversen Formen entstanden. Bei dem Kohlrabi lag der Fokus bei der Züchtung auf den verdickten Stängel. Bei dem Grünkohl waren das die Blätter und beim Brokkoli eher der Blütenstand. Und so sind die unterschiedlichen Gemüsesorten entstanden, aber sie zählen zu einer Pflanze.
Kommt denn Kohl eigentlich aus Deutschland? Man hat ja immer das Gefühl, nur die Deutschen essen Kohl wie verrückt.
Eigentlich nicht. Also dieser Wildkohl ist eher in den mediterranen Region ist früher gewachsen. Und der Kohl ist erst im Mittelalter nach Deutschland gewandert.
Und warum hat er dann hier so Konjunktur gehabt?
Also wir gehen davon aus, dass die Bedingungen für den Kohlanbau sehr positiv sind und vor allem im Norden von Deutschland. Wird er gut angebaut und kommt mit den klimatischen Bedingungen super klar. Und auch die Böden sind für Kohl sehr nährstoffreich.
Wie kommt es denn, dass Kohl so wahnsinnig unterschiedlich aussieht? Also Grünkohl hat Blätter, Blumenkohl ist weiß und hat so einen Kopf, auch Rosenkohl ist nochmal anders. Wie kommt's?
Ja, also das kommt tatsächlich von der Züchtung. Ursprüngliche Wildkohlpflanze war eine blättrige Pflanze. Die hatte keinen Kopf gebildet oder einen verdickten Stängel wie bei dem Kohlrabi. Aber durch die Züchtung und durch die Selektion von bestimmten Merkmalen sind diese unterschiedlichen Formen entstanden. Und also die alten Römer hatten halt noch diesen alten Wildkohl und haben die Blätter als Arzneimittel auch verwendet. Aber später, als er dann nach Deutschland gekommen ist oder auch in andere Regionen, hat man unterschiedliche Merkmale durch die Selektion so verstärkt.
Lässt sich denn Kohl eigentlich so leicht züchten? Ich habe neulich mal einen roten Rosenkohl gesehen oder diese bizarren Romanesco-Geschöpfe, die man jetzt auch kaufen kann. Ist es leicht, einfach Kohl immer anders aussehen zu lassen?
Tatsächlich ist es ziemlich einfach, da die ganzen Kohlsorten zu einer Pflanzenart gehören. Also Sie können tatsächlich einen Grünkohl mit einem Rotkohl ganz einfach züchten. Und dann würde eine Grünkohlpflanze, die lila wäre, entstehen mit der Zeit, ja. Und deswegen gibt es auch bei den modernen Sorten auch viele lustige Kreuzungen, wie zum Beispiel der White Flowers. Das ist eine Kreuzung zwischen Rosenkohl und Grünkohl. Und der bildet dann viel größere Röschen und hat noch so krausige Blätter. Sieht richtig schön aus. Oder es gibt jetzt auch einen roten Spitzkohl, was wir früher auch nicht hatten.
Bei Obst gibt's ja jetzt so ein Comeback von alten Sorten. Ist das bei Kohl auch so?
Also in meinem Forschungsprojekt geht es um alte Sorten. Wir untersuchen die alten Sorten, weil wir auch die Idee hatten, dass die alten Sorten vielleicht mehr an den gesundheitsfördernden Eigenschaften mitbringen könnten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die alten Sorten wieder auf den Markt kommen würden oder halt in die Züchtungsprogramme wieder aufgenommen werden, weil wir sehen, dass die älteren Sorten auch interessante Profile an bestimmten Inhaltsstoffen haben. Und so könnte man durch die Züchtung wieder die Inhaltsstoffe in die modernen Sorten reinbringen und trotzdem Pflanzen haben, die krankheitsresistenter wären oder halt gegenüber Schädlingen resistenter wären. Ich denke schon, dass auf den Wochenmärkten findet man schon auch ältere Sorten nochmal und die Menschen sind auch mehr interessiert daran. Also die Bauern sind auch bemüht, auch alte Sorten wieder auf den Markt zu bringen. Aber in den Supermärkten sehen wir das jetzt nicht.
Ist denn Kohl wirklich so gesund, wie immer alle sagen?
Ja, das ist ja tatsächlich, dieses Gemüse ist sehr reich an Vitaminen und Mineralien. Es ist auch eins der ballaststoffreichsten Gemüsesorten, die wir so im Supermarkt sehen können. Und das ist natürlich sehr wichtig für die Darmgesundheit.
Was ist denn der Unterschied zwischen den primären und den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, um die Sie sich ja vor allem kümmern?
Also die primären Inhaltsstoffe sind zum Beispiel Proteine, Fette, oder Zucker. Und diese Stoffe sind für die Pflanze wichtig, damit sie überhaupt wachsen kann und sich vermehren kann. Die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe sind für diese Funktion nicht essentiell, aber sie unterstützen die Pflanze. Viele schützen die Pflanze zum Beispiel vor Fraßfeinden oder Krankheitserregern. Viele locken die Bestäuber an, zum Beispiel Pigmente oder Farbstoffe. Oder es gibt auch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die die Pflanze vor starkem UV-Licht schützen. Also sie spielen eine unterstützende Rolle für die Pflanze. Und die sekundären Inhaltsstoffe, die mich am meisten interessieren und die so typisch für den Geschmack von Gemüsekohl und Geruch von Gemüsekohl sind, sind die Senfölglykoside. Weil diese Stoffe in der Pflanze als Schutz gegen Fraßfeinde und Krankheiten gebildet werden. Aber wenn wir den Kohl verzehren oder zubereiten, können aus diesen Senfölglykosiden Senföle entstehen und eigentlich die meisten gesundheitsfördernden Eigenschaften von Gemüsekohl werden gerade diesen Stoffen zugeschrieben. Und sie wirken dann in unserem Körper antimikrobiell, sie können Entzündungen hemmen, sie wirken sich positiv auf die Herzgesundheit und sie können auch krebspräventiv wirken. Und bei bestehenden Krebserkrankungen können sie auch das Wachstum der Tumore hemmen.
Ist Kohl auch dann noch gesund, wenn ich ihn koche?
Ja. Also, wenn es um diesen enzymatischen Abbau von diesen Senfölglykosiden geht, da muss man schon sagen, dass es am besten ist, den Kohl roh zu essen, weil in rohem Zustand auch noch die Enzyme, die in der Pflanze vorhanden sind, aktiv sind und dann können halt diese Senföle entstehen. Wenn wir den Kohl kochen, kommt es zu einem thermischen Abbau von diesen Glucosinolaten und dabei werden nicht so viele Senföle gebildet. Aber wir in unserer Forschung beschäftigen wir uns auch mit der Zubereitung von Gemüsekohl und mit der Auswirkung von Zubereitung auf die Inhaltsstoffe. Tatsächlich kann man den thermischen Abbau stoppen dadurch, dass man Säure in das Essen zugibt. Und dadurch werden die Senfölglykoside erstmal nicht abgebaut und sie werden dann erst durch unser Darmmikrobiom abgebaut und dabei können wieder diese Senföle entstehen. Also es ist sehr empfehlenswert, immer einen Spritzer Zitrone oder Essigsäure, wenn man zum Beispiel Rotkohl kocht, dazugeben und dann hat man die Chance, dass die Senfölglykoside nicht abgebaut werden beim Kochen und erst in dem Darm abgebaut werden. Aber andere gesundheitsfördernde Stoffe, die im Kohl vorhanden sind, werden durch das Kochen mehr verfügbar für uns. Also es ist immer so ein Pro und Contra. Also für manche Inhaltsstoffe ist es gut, den Kohl zu kochen. Zum Beispiel Carotinoide.
Carotinoide sind was?
Das sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, sind Pigmente, also Farbstoffe. Das sind die orangenen Farbstoffe, die man sehr gut aus der Karotte oder aus dem Kürbis kennt. Und sie zeigen auch gesundheitsfördernde Eigenschaften im menschlichen Körper.
Jetzt kommen wir zum Sauerkraut. Das ist zwar sauer, aber ist schon echt ziemlich lange meistens im Fass. Ist es auch gesund?
Ja, also Sauerkraut ist sehr Vitamin C reich, also auf jeden Fall gesund. Wenn es aber um die Senfölglykoside geht, leider mögen die Bakterien, die bei diesem Fermentierprozess notwendig sind, diese Senfölglykoside, und sie bauen sie schon ab. Und dann kommt es zu Folgereaktionen. Also wir finden nicht so viel an Senfölen, aber eher ihre Abbauprodukte, weitere Abbauprodukte. Also es ist nicht mehr so gesund wie der rohe Weißkohl.
Also es führt am Ende doch nichts dran vorbei, sich den amerikanischen Gewohnheiten anzuschließen und den Grünkohl einfach zu trinken, anstatt ihn zu kochen.
Genau, in Smoothies zum Beispiel.
Wenn wir jetzt annehmen, dass sich das ja rumgesprochen hat, dass Kohl gesund ist, dass die Senföle eine besondere Rolle spielen für die Gesundheit, für Krebsvorsorge, vielleicht eben auch für Unterstützung bei Krebsheilung, für Herz und Kreislauf und für alles mögliche andere, sollte man ja annehmen, dass Kohl immer gesünder wird. Ich gehe aber, glaube ich, nicht ganz falsch in der Annahme, nach dem, was Sie eben schon gesagt haben, dass das nicht so ist.
Das kann man gar nicht so einfach beantworten, diese Frage, weil, wie ich schon gesagt habe, durch die Züchtung auf die unterschiedlichen Formen sind auch unterschiedliche Kombinationen an Inhaltsstoffen in den unterschiedlichen Gemüsesorten entstanden. Deswegen schmecken sie auch unterschiedlich. Und dabei lag aber nie der Fokus, also in der Züchtung lag nie der Fokus auf den Inhaltsstoffen. Deswegen gibt es schon Sorten, bei denen vielleicht die Inhaltsstoffe, die gesunden Inhaltsstoffe auch rausgezüchtet wurden, aber man kann es nicht generell sagen. Wir finden auch moderne Sorten, die sehr hohe Gehalte an Senfölglykosiden bilden und auch ein sehr hohes Potenzial, Senföle zu bilden haben. Aber wir finden auch moderne Sorten, die eher niedrigere Gehalte haben. Was in der Züchtung vielleicht noch so eine Rolle gespielt hat, war der Bittergeschmack von diesen Senfölglykosiden. Viele von ihnen schmecken bitter. Und deswegen hat man diesen bitteren Geschmack früher rauszüchten wollen. Aber nicht alle Senfölglykoside schmecken bitter. Deswegen kann es sein, dass auch wenn die Pflanze nicht bitter schmeckt, trotzdem hohe Gehalte an Senfölglykosiden aufweist, nur nicht die, die bitter schmecken. Deswegen, also diese Frage zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Wir sehen alte Sorten, die ganz toll sind, aber auch moderne Sorten, die dieses gesundheitsfördernde Potenzial haben.
Ist es so, dass die Leute bitter und scharf, also diese Senfölglykoside, nicht mehr wollen?
Das hängt tatsächlich von der Kultur ab. Also im asiatischen Kulturraum ist es sehr erwünscht, auch einen schärferen Kohl zu haben auf dem Markt. Hier in Deutschland nicht wirklich. Oder auch, es hängt von der Sorte ab. Ein scharfes Radieschen zum Beispiel akzeptieren wir noch. Würden wir sagen, das ist normal und das ist auch lecker. Aber man möchte keinen scharfen Blumenkohl.
Ich frage mich immer, warum die Züchter, wenn sie sagen, das ist gesundheitsfördernd und Kohl ist ja ein tolles Gemüse und es wächst ja auch leicht und ist leicht verfügbar, warum die Züchter dann trotzdem diese gesundheitsfördernden Wirkungen vernachlässigen? Sind da andere Sachen wichtiger, wie Ertrag, wie gleichmäßiger Ertrag, wie leichter, also dass man es leicht ernten kann oder ähnliches?
Ja, also die Inhaltsstoffe waren tatsächlich noch nie im Vordergrund von der Züchtung. Andere Merkmale, wie Sie schon gesagt haben, die Lagerfähigkeit sind viel wichtiger für die Züchter. Sie wollen auch, dass die Pflanzen homogen wachsen, damit der Bauer sie einfacher handeln kann, damit er, falls notwendig ist, auch Pflanzenschutzmaßnahmen einfacher appliziert werden können. Also diese Merkmale stehen eher im Vordergrund von der Züchtung. Ich habe auch gehört, dass der Geschmack gar nicht so wichtig ist momentan in der Züchtung, sondern tatsächlich der Ertrag und dann noch, also in Zeiten von Klimawandel, jetzt eher Resistenzen gegen Hitzestress, Kältestress im Frühjahr oder auch Trockenstress.
Wenn ich jetzt als Privatgärtner mich entschließen würde, Kohl anzubauen, dann könnte ich aber schon die alten Sorten nehmen, weil mir ja der Ertrag gar nicht oder der gleichmäßige Ertrag oder die gleiche Erntezeit gar nicht so wichtig ist.
Nicht jede alte Sorte ist super gesund oder gesünder als die moderne Sorte. Ich habe in meinem Forschungsprojekt ein Screening gemacht, wo ich mehr als 300 alte Sorten von Gemüsekohl analysiert habe und auch moderne Sorten analysiert habe als Vergleichsmaterial. Und wir sehen, dass die Bildung von diesen Senfölen sehr sortenspezifisch ist. Und wir sehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Sorten, also nicht nur Vergleich Rotkohl und Rosenkohl, sondern innerhalb von Rotkohl. Es gibt tausende von Rotkohlsorten und die bilden unterschiedlich viele Senföle. Und genau das ist auch meine Forschungsfrage momentan, dass ich herausfinden will, welche genetischen Merkmale entscheiden das eigentlich, dass eine Rotkohlsorte sehr viel an den Senfölen bilden kann und eine andere nicht. Also es ist gar nicht so einfach, die richtige Sorte, das richtige Superfood in dem eigenen Garten anzubauen.
Ich wollte Sie jetzt gerade um einen Rat fragen. Was ist denn die gesündeste Kohlsorte?
Also in meinem Screening, wie ich schon gesagt habe, habe ich gesehen, dass wir riesige Unterschiede zwischen den Sorten sehen. Aber wenn ich etwas empfehlen muss, dann sage ich immer, dass man Kohlrabi anbauen soll, weil die meisten Kohlrabi-Sorten, die ich gescreent habe, hatten ein hohes Potenzial, Senföle zu bilden. Also da ist die Chance, dass man eine Sorte anbaut, die gesund ist, sehr hoch. Und auch Rotkohl, da auch die modernen Sorten, die man im Supermarkt kaufen kann oder wo man das Saatgut im Baumarkt oder Gartencenter kaufen kann, auch die waren, ja, haben in dem Test ganz gut abgeschnitten und hatten hohe Mengen an Senfölen gebildet.
Es gibt aber ja viele Leute, die sagen, das mag gesund sein, wie es will, ich vertrag's einfach nicht. Was würden Sie denen raten?
Diese Unverträglichkeit kommt daher, dass unser Darmmikrobiom mit diesen Ballaststoffen nicht so gut klarkommt und bei dem Abbau entstehen viele Gase. Ja, und da kann man aber das Darmmikrobiom darauf trainieren. Man muss einfach ordentlich viel Kohl essen, regelmäßig Kohl essen und das Darmmikrobiom gewöhnt sich dann an die großen Mengen an Ballaststoffen und es sollte dann weniger Probleme verursachen.
Also einfach durchhalten?
Ja, einfach durchhalten und probieren, das Mikrobiom zu trainieren.
Wunderbar, Frau Butschikova, danke schön.
Ja, danke auch für die Einladung.
Und danke besonders für die Erkenntnis, dass man auch Kohl üben kann. Das wusste ich wirklich noch nicht. Ihnen und euch danke ich fürs Interesse. Bis zur nächsten Woche, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.